Liebe Freunde, hier ist der Christoph Glaser und ich freue mich sehr, euch willkommen heißen zu dürfen zum TLX-Podcast Learning from Leaders. Und in diesem Podcast spreche ich mit Führungskräften, möchte ich offen und ehrlich über ihr Leben sprechen, was sie gelernt haben, über ihre Siege, aber auch die Niederlagen. Und ich freue mich sehr, heute eine Führungskraft und vor allen Dingen einen Menschen bei mir zu wissen, den ich sehr, sehr schätze, der unglaublich viel erlebt hat. Und gelernt hat Roland, für Roland Augs. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja. Und Roland, wir werden gleich intensiv von dir hören, aber einfach, um dich so ein bisschen vorzustellen, mit dem, was vielleicht hinlänglich auch über dich bekannt ist. Du bist heute Präsident der ULA, United Leaders Association, der Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände, also sozusagen dem Sprachrohr der Führungskräfte in Berlin und Brüssel. Und du bist seit sage und schreibe 34 Jahren unterwegs bei der Deutschen Telekom und bist heute Vice President B&B Sales in der Deutschen Telekom GmbH. Und als ob das nicht schon genug wäre, hast du noch eine Vielzahl weiterer Aufgaben. Du vertrittst unter anderem die Interessen der Führungskräfte als Vorsitzender des Unternehmenssprecherausschusses und bist Aufsichtsrat der Telekom Deutschland GmbH. Und zu guter Letzt, und ich glaube, das verbindet uns auch, bist du großer Fußballfan.
Absolut.
Leider von falschen Vereinen, möchte ich sagen.
Haben Sie Sachen.
Und vielleicht das Wichtigste, du bist tatsächlich Ehemann und Vater von 4 Kindern. Und du hast mir gestern erzählt, wo wir uns gesprochen haben, stolzer Großvater von 7 Enkelkindern. Ja. Und an alle Zuhörer, wenn du diese Podcasts schätzt, vielleicht gehst du auf Like und Subscribe. Und jetzt geht's los. Roland, in der Vorbereitung habe ich an dich gedacht und habe mir überlegt, was sticht bei dir so für mich heraus, an was denke ich, wenn ich an dich denke. Und ich habe gemerkt, tatsächlich, du hast so eine innere Ruhe, du hast meistens einen Strahl, hab einen Schalk, glaube ich, hinter den Ohren, hast einen Humor. Hattest du das immer schon, so eine gewisse innere Ruhe, oder hast du das erarbeitet oder drückt der Schein?
Vielleicht alles so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass mir gelingt zunehmend auch, vielleicht liegt es auch an der Altersgelassenheit, die man dann irgendwie mit 50 irgendwann erreicht, dass es mir gelingt, ein Stück weit die innere Ruhe zu bewahren. Innerlich sieht es dann manchmal auch etwas anders aus, als das dann vielleicht nach außen kehrt. Was mir aber sehr wichtig ist insgesamt im Leben, ist tatsächlich Spaß zu haben und auch Humor zu haben. Humor ist eine Energiequelle für mich. Und ehrlich gesagt, ich versuche es halt immer nicht ganz so schwer zu nehmen, viele Dinge. Es gibt ganz viel negativen Impact, den man auch über die Rollen teilweise auch erfährt, also die ich dann so mitbekomme. Die Sachen nicht ganz immer so ganz eng an mich ranzulassen, ohne oberflächlich zu bleiben, also zu sein, das ist die Gefahr dabei. Das darf natürlich nicht ins Gegenteil umkehren. Und insofern gelingt es mir irgendwo, den Weg dazu finden. Und ja, auch wichtiger Punkt ist auch das Thema Familie und Freundeskreis. Weil das sind dann die Dinge, wo man loslassen kann. Oder Fußball, vielleicht reden wir später nochmal drüber. Das sind dann Dinge, wo man loslassen kann, wo man auch mal sagt, begibst dich so in diesen kleinen Oasen noch außerhalb dieses Tempos, dann in eine etwas ruhigere Welt. Wenn es die heute noch gibt, also so richtig ruhig ist ja nirgendwo mehr. Es wird ja eher ein bisschen dramatischer, was auch eine Herausforderung ist für Führung übrigens. Eben in solchen Zeiten, ja, in diesen hektischen und unsicheren Zeiten überhaupt noch zu einer Kraft oder zu einer Führungskraft sich entwickelt, die auch noch Zuversicht ausstrahlen kann. Dann ganz wichtig zu sagen, wie kriegen wir eigentlich dann auch so eine positive Grundstimmung transportiert und nicht nur selber die zu haben.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass du 1988 bei der Deutschen Telekom eingetreten bist, vor fast 35 Jahren. Und wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, damals war Deutschland noch zweigeteilt. Das Faxgerät galt als die Innovation schlechthin. Vom World Wide Web hat man noch überhaupt gar nicht gehört. Welche disruptiven Situationen haben dich am meisten geprägt oder sind dir noch in Erinnerung?
Oh ja, gab es viele. Also was heißt viele? Es gab einschneidende, sagen wir mal so. Also das Erste, wo ich mich gut erinnern kann im Berufsleben, war nach dem Studium. Also das Studium war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis, weil auch zum ersten Mal längere Zeit von zu Hause weg. Und wenn man ehrlich ist, kann man ja sogar sagen, ich habe schon fast 38 Jahre oder 37 Jahre jetzt, 38 Jahre fast bei diesem Unternehmen verbracht, weil auch das Studium war schon geprägt durch Deutsche Bundespost seiner Zeit, weil ich da auch wenn man heute würde mal sagen, duales Studium absolviert habe, also mich da schon gebunden hatte an das Unternehmen. Der erste große Meilenstein, der für mich so ein Umbruch war, war auf jeden Fall die Wiedervereinigung. Also ich kann mich sehr gut erinnern an 1990, als dann Ost und West zusammenkamen in Deutschland und wir auch im Unternehmen, und das waren so meine ersten beruflichen Stationen seiner Zeit, sehr viel mit der Wiedervereinigung und dem sozusagen Aufbau Ost, so hieß das Projekt damals bei der Deutschen Telekom, zu tun hatten. Wir Projekte hatten dann, ich war zwar dann nicht die ganze Zeit in den neuen Bundesländern, aber von hier aus immer temporär. Ich da zum ersten Mal Weimar, Jena, Gera, Rostock, Dresden entdeckt habe, die Städte, die wir hier im Westen gar nicht kannten, wenn man keine Ostverwandtschaft hatte. Also das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, auch eine totale Aufbruchstimmung, eine riesige Aufbruchstimmung seiner Zeit. Und da kann ich mich noch an gute Ereignisse erinnern, die dann damals, wo man war, als die Mauer fiel und so weiter. Das sind, denke ich, Dinge, die Leute live erlebt haben, die das bewusst erlebt haben, die das alle noch gut kennen, vermutlich nie vergessen werden. So ähnlich wie jetzt wahrscheinlich jeder weiß, bei 9-11, wo man damals dann gewesen ist, in dieser Zeit, als dieser fürchterliche Anschlag auf das World Trade Center dann damals da war. Also Wiedervereinigung war ein Riesenthema, letztendlich auch schon wieder über 30 Jahre her. Der zweite große Einschnitt, jetzt für uns mal intern geschaut im Unternehmen, war, ich habe angefangen, nach den ersten Stationen, eine sehr lange Zeit habe ich im Mobilfunk gearbeitet. Und da war der Mobilfunk, da ging es ja 1992, glaube ich, ging es ja los mit dem digitalen Mobilfunk. Wer noch das C-Netz kennt, was wir damals noch hatten, Autotelefone mit solchen großen Batterien in den Kofferräumen, Akkus, war also die Pionierzeit. Und die Boomzeit des Mobilfunks, die fing Anfang der 90er Jahre an. Und da muss man wirklich sagen, das war eine Wahnsinnszeit, weil da sind wir ja auch extrem gewachsen als Unternehmen. Es wurde auf einmal, die Telefonate wurden mobil. Wir haben uns ja, heute kann sich keiner mal vorstellen, wie früher gearbeitet wurde, wenn man unterwegs war und Telefonzelle angehalten hat, die übrigens jetzt auch bei uns eingestellt wurden. Also die Telefonzellen gibt es dann ab nächstes Jahr auch gar nicht mehr, die öffentlichen. Da gab es ja noch so einen gewissen Auftrag, dass man sowas noch aufrechterhalten musste. Das war eine sehr prägsame Zeit. Da haben wir im Grunde genommen, wenn man das mal so jetzt nachhinein sagen darf, einen Verteilmarkt gehabt. Das wuchs wie verrückt. Ein weiterer Meilenstein diesbezüglich, das war auf jeden Fall auch der Wandel von der Behörde Deutsche Bundespost oder Deutsche Bundespost Telekom in 1995 zur Deutschen Telekom AG, weil ich habe ja im Grunde genommen auch öffentliches Recht gelernt und Verwaltungsrecht in dem Sinne. Und dann ging es dann von dieser Behörde, von diesem Ministerium, was es früher war, von einem Monopol in eine freie Marktwirtschaft. Also eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die dieses Unternehmen auch genommen hat, was man auch nicht an so vielen Beispielen aufmachen kann und erleben kann. Insofern war ich da sehr froh, in dieser Zeit auch mit dabei zu sein. Wie hat sich das verändert? Wie hat sich das angefühlt? Dass es auf einmal Wettbewerber gab, wo man früher Anträge gestellt hatte, dass es dann auf einmal Kunden und Vertrieb gab und dass sich entwickelt hat, freie Endgerätewahl, freie Netzwahl, Regulierung und all diese Dinge. Also ganz spannende Zeit, habe auch viel gelernt in der Zeit. Und in der Zeit fiel dann auch so ein Stück weit meine persönliche Erfahrung. Ich habe längere Zeit, 2-3 Jahre auf Vorstandsebene gearbeitet und ein Büro geleitet, eines Konzernvorstandsmitglied von unserem Vertriebs- und Servicevorstand, Josef Brauner, der von Sony zu uns kam, leider mittlerweile schon verstorben ist, und ich habe da eine Menge gelernt. Also was man in den 3 Jahren lernen konnte vom Top-Management auf der Ebene, das kann man sich nirgendwo aneignen. Das war also ein Glücksgriff. Habe aber ehrlich gesagt auch noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet bis dahin, als dann zu dem Zeitpunkt, das war so 98, 2000 bis 2000 rum. Und die ersten großen Führungspositionen dann waren natürlich auch sehr einprägsam. Das ging dann bis hin und das nächste richtig einschneidende Erlebnis, was auch die Arbeitswelt aus meiner Sicht komplett verändert hat, haben wir jetzt zusammen erlebt. Also nicht wir beide, sondern generell die Gesellschaft mit Corona. Also das hat nochmal die ganze Arbeitswelt extrem verändert, auch das hybride Arbeiten, das Arbeiten von der Distanz oder Führen aus Distanz. Natürlich jetzt auch die Energiekrise spielt da mit rein, diese multiplen Krisen. Das sind so die einschneidendsten Erlebnisse, die mir jetzt auf Anhieb diesbezüglich einfallen, die mir auch sehr einprägsam in Erinnerung bleiben werden.
Spannend, was wenn man so im Durchlauf nochmal mitdenken kann, was du alles erlebt hast, und es ist mir gerade in den Sinn gekommen, mein erstes Mobiltelefon, das war so ein Riesending. Und ich hatte mit meinem besten Freund zusammen ein Telefon. Wir waren damals oft beruflich stundenlang unterwegs, und wenn es geklingelt hat, haben wir beide gekämpft, dass wir dieses Ding irgendwie in den Händen halten durften, und wie sich die Welt verändert hat.
Und das war auch nochmal ein Meilenstein, den habe ich eben noch sogar gar nicht erwähnt. Innerhalb dieser Mobilfunkzeit, das fing ja wie gesagt 92 an mit dem Mobilen, aber der richtige Durchbruch, der echte Durchbruch, der kam dann 2007, als das Internet mobil wurde, mit dem Smartphone oder mit dem iPhone. Und das, dann hat, da hat sich nochmal ein disruptiver Wechsel ergeben, was das Thema Gebrauch oder Nutzen von Mobilität oder von mobilem Internet und von Mobilfunk betraf. Ja. Also das war eine sehr, sehr spannende. Also auch das ist ja dieser Wandel, aus einer analogen Welt zu kommen, und das erleben ja nur unsere Generation, in dieses Digitale als Non-Native oder Non-Digital-Native in diese Welt reinzuwachsen, ist eine riesen Herausforderung, aber auch eine riesen Erfahrung gewesen. Also mir hat das sehr, sehr viel Freude und Excitement bereitet.
Jetzt eine der Ideen, der Ziele von diesem Podcast, Roland, ist ja, dass wir ein bisschen in die Trickkiste von erfolgreichen Menschen schauen dürfen. Und ich glaube, all diese Transformationen, diese Veränderungen, die du miterlebt hast, können ja dazu führen, dass man irgendwann mal denkt, irgendwie ist es einfach genug, ich komme da nicht mehr mit. Jetzt hast du aber all diese Transformationen mitprägen können, und wäre spannend zu erfahren, ob es da wie so ein Sieg, wenn du zurückschaust auf deine Zeit, ob es da ein Secret, ein Geheimnis gab, so eine Formel gab, die dir geholfen hat, langfristig wirklich so eine berufliche Karriere gestalten zu können. Ich bin selber, du weißt, ein großer Tennis-Fan. Roger Federer hat ja mit 40 Jahren noch große Titel gewinnen können, und er hat tatsächlich am Anfang seiner Karriere, mit so 20 Jahren, war er der weltweit erste Top-Tennisspieler, der sich gesagt hat, ich liebe den Sport so sehr, ich will lange spielen, also mache ich dreimal pro Jahr eine 2- bis 3-wöchige Pause. Das war undenkbar damals, die Konkurrenz war geschockt. Heute machen das alle. Ja, und ich finde das großartig, wie er den Mut hatte, Pausen einzulegen, um langfristig eben das tun zu können, was er so sehr geliebt hat. Gibt es für dich vielleicht eine entscheidende Situation oder eine Gewohnheit, etwas, was dir ermöglicht hat, diesen Beruf, den du ja sehr liebst, so lange eben mit Leidenschaft ausüben zu können?
Gibt es bestimmt mehrere Sachen. Wenn man so reflektiert und darüber nachdenkt, wie kam eigentlich der Erfolg, dann denkt man erstmal, du hast eigentlich im richtigen Moment immer Glück gehabt. Wenn das aber mehrfach passiert, dann und hat eine gewisse Wiederholungsfrequenz, dann kann man eigentlich nicht immer vom Glück reden. Da muss ja irgendwas was richtig sein. Ich glaube, am Anfang ist das recht schwer, das selbst zu analysieren. Was ist das eigentlich, dieses Erfolgsrezept gewesen? Mein Erfolgsrezept war aus meiner Sicht eigentlich immer sehr stark die Verbindung zu Menschen, auch teilweise zu Mentoren, die mich weitergeführt haben. Also ein guter Draht zu Menschen.
Ja.
Also eine ganz wichtige Geschichte war für mich immer, das habe ich mir schon damals in dieser Vorstandszeit immer gesagt, vergiss nie, wo du herkommst. Alle Macht ist geliehen. Also es ging ja, also die Hierarchie, das Hierarchiedenken in den 90er oder 2000er war ja noch viel größer als heute, wo es Lean Management gibt und du bist mit dem Vorstand per Du und so weiter. Das war ja früher ganz anders. Und die gingen ja alle Türen auf, aber immer ja nur mit geliehener Macht. Weil, also vergiss nie, wo du herkommst, und vergiss nie, dass es auch zu Ende sein kann. Also für mich war das immer auch eine gewisse Demut vor dieser Aufgabe. Und verbinde dich immer mit den richtigen Menschen. Und dabei, und jetzt kommt eigentlich vielleicht das eigentliche Erfolgsgeheimnis, versuche irgendwie herauszukriegen, wer die Energie bringt und wer die Energie raubt. Und die Energieräuber, die Netzwerke, die solltest du möglichst meiden und oder abwerfen, sage ich mal so, in der Richtung. Und die positive Energiequellen, denen gibst du ja auch was zurück und die geben dir was wieder. Und da habe ich mit Netzwerken in der Richtung habe ich extrem gute Erfahrungen gemacht. Da kann man jetzt sagen, ja, da muss man Menschen gerne mögen. Das ist ja auch ein bisschen abgedroschen, so eine Phrase, was mit Menschen zu tun haben als Führungskraft und als Vertriebler, der ich ja immer auch durch und durch war, muss man natürlich Menschen mögen, sonst kann man den Job nicht machen. Also das ist ganz klar. Aber man muss auch gucken, wer sind eigentlich die richtigen Menschen, nicht nur die sich opportun nach vorne bringen, sondern auch von deiner Energie her. Und das habe ich vom Grundsatz gut geschafft. Und da muss ich auch sagen, ich habe da eben von Parallelwelten gesprochen. Diese Vermischung zwischen Arbeit und Privatem, konzentriere dich auf das, was du machst. Also arbeite, konzentriere dich darauf oder mache was mit deiner Familie und konzentriere dich dann darauf und nehme dir jetzt auch deine eigenen Auszeiten. Ich habe immer wieder meine eigenen Auszeiten genommen. Ich kann zum Beispiel hervorragend abschalten beim Motorradfahren und konzentriere mich nur auf die Straße und auf die Maschine und auf die Tour. Da kannst du kein Handy-Telefonat führen oder nur ganz schwer. Das macht keinen wirklichen Spaß dabei, ja. Das ist mal so ein Punkt, wo ich sagen würde, das sind so, was mir so auf Anhieb einfallen würde, die Energiequellen. Ja. Aber es ist immer ein Konglomerat aus vielen und es ist nie eine einzelne Geschichte.
Spannend, was du sagst beim Motorradfahren, dass du da dann erlebst, dass du alles andere ausblenden kannst, wirklich ganz mit einer Sache bist. Und das ist sicherlich auch eine Parallele zum Sport. Das erlebe ich auch in Phasen, wo ich extrem viel zu tun habe. Zum Beispiel heute war so ein Tag, wo ich wollte auch fit sein, hatte aber nicht wirklich viel Zeit, mich vorzubereiten und mir dann vielleicht am Morgen eine extra Stunde zu nehmen, wo ich dann Natur bin, wenn es da dunkel ist draußen. Ein bisschen Sport zu machen, hilft mir auch, alles andere auszublenden und wieder im Jetzt zu sein. Und das ist so wichtig und so eine wichtige Energiequelle. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn zu viel Druck im System ist, wenn auch Angst da ist, was derzeit ja auf jeden Fall der Fall sein kann, wenn sich die Welt auch so präsentiert, wie wir das gerade erleben, dann kann es sein, dass wir sehr stark auf das Thema Schnelligkeit fokussieren, aber vielleicht die Stabilität verlieren, also das Bewusstsein so ein bisschen verlieren und dann dadurch auch diese Flexibilität, um die es ja eigentlich geht. Du hast gerade gesagt, dass du den Führungskräfteverband leitest. Wie erlebst du das? Also wo stehen da die Führungskräfte in Deutschland, deiner Meinung nach?
Ja, ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Allerdings, ich gebe dir vollkommen recht, je größer der Druck, das erlebe ich auch oder beobachte ich auch, desto größer der Aktionismus. Es gibt ja nicht umsonst ein altes chinesisches Sprichwort, wenn du es eilig hast, geh langsam. Das hat ja schon seinen Sinn. Ja. Weil ich glaube, es würde uns gut tun, manchmal mehr innezuhalten, als aktionistisch unterwegs zu sein. Ja. Aber ich glaube, es gibt beide Seiten. Es gibt Führungskräfte, die das sehr bewusst machen, die also sehr bewusst sagen, lass das mal entsprechend in Ruhe bewerten und Handlungsoptionen ableiten, die uns dann weiterführen. Es gibt andere, die dem Druck dann irgendwie anheimfallen und vielleicht auch nicht standhalten, die dann sehr aktionistisch werden. Ich glaube, beides gibt es. Die Frage ist in der Tat, wie kann man das vermeiden? Also wie kannst du dich, man kann das ja nur vermeiden, indem man sich dessen bewusst wird. Wenn du dir nicht bewusst bist, dass du getrieben bist, dass du in Hektik bist, das ist schwierig. Also du musst schon eine gewisse Art und eine Möglichkeit und auch einen Drang oder eine Erkenntnis zur Selbstreflexion haben. Das ist eines der Punkte, die ich auch in meinem Leben gelernt habe, dass es sehr oft Sinn macht, mal selbst sich zu reflektieren. Also mal eine Standortpositionierung oder mal, ich sage mal, runter vom Platz rauf auf die Tribüne. So mein Lieblingsplatz beim Fußball auf der Tribüne. Nicht auf dem aktiven Spielfeld zu sein, hat auch viele Vorteile, weil man einfach mal gucken kann, wie das Spiel funktioniert und wie du da gerade unterwegs bist. Aber der Druck ist enorm geworden. Also ich sehe das ja auch gerade in unserer Branche. Wir sind ja einer derjenigen, die die Digitalisierung befeuern. Unsere Strategie, Leading Digital Telco als Deutsche Telekom, ist ja genau der Punkt. Bringe Unternehmen in diese moderne Welt, in diese Digitalisierung, nehmen sie mit auf diese Digitalisierungsreise. Und wenn man überlegt, was auch die Krisen mit uns machen, der wird der Druck ja auch noch größer. Siehe Corona, da haben wir ja einen riesen Druck gehabt, uns auch immer wieder selber neu zu erfinden mit virtuellen Arbeitsweisen und so weiter. Ich sehe das als großes Thema an. Ich glaube auch ein Thema, was uns nicht mehr verlassen wird. Also jetzt nicht Corona, sondern diese Schnelligkeitsthematik, also dieser alte Spruch, die Schnellen fressen die Langsamen, das war ja dein Eingangsstatement auch. Ich halte das für ein großes Thema, also auch im Führungskräftebereich. Und es gibt genug Leute, die diesem Druck nicht standhalten und irgendwann aussteigen und sagen, ich habe keine Lust mehr, Führungskraft zu sein. Ich möchte das nicht mehr mitgehen. Ich übertrete auch Grenzen, die dann auch Grenzen sind, wo mangelnde Wertschätzung zum Beispiel auch da ist oder wo man dann halt dieses, mein schlimmster Begriff finde ich immer, Humankapital, ja, also dieses Humankapital stellt der Mensch ja nur, oder Human Resources, der Mensch nur als Ressource dar, die dann halt den Menschen nicht mehr im Mittelpunkt haben und dann, sag mal, wird es dann aus kritisch und auch teilweise gesundheitlich gefährlich. Gibt es ja viele Beispiele.
Dieses Bild der Tribüne gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Also dass wir gleichzeitig rennen können, vielleicht auf der Tanzfläche sind, aber auch irgendwie von der Tribüne, vom Balkon aus beobachten und selbst auch beobachten können, gewahr sind dessen, was wir tun, und dann ganz bewusst auch eben die Richtung ändern können. Und ich glaube, da ist das Thema Achtsamkeit jedenfalls für mich ganz zentral, und ich sehe, dass das für mehr und mehr Führungskräfte auch sehr wichtig ist. Achtsamkeit, ja, eine Situation, wo ich mal ganz mit dem bin, was gerade ist, vielleicht auch mal so ein bisschen den Stopp-Knopf drücke, die Welt sein lasse, zu mir selbst zurückkehre, damit ich danach wieder mit mehr Klarheit, mit mehr Intention in die jetzt aktuell richtige Richtung von mir aus auch rennen kann. Ich mache das jeden Morgen, Achtsamkeit, und ich weiß, dass das für dich auch so eine gewisse Rolle gespielt hat in den letzten Jahren. Wie erlebst du das in deinem Leben und auch in dem Tempo, mit dem du unterwegs bist, das Thema Achtsamkeit?
Also erstmal gibt es eine zunehmende Erkenntnis, dass das immer wichtiger wird, dass es echt ein wichtiges Thema ist. Und auch in unserer Beratung, also wir sind ja als Sprecher der Leitenden auch für individuelle Beratung von Führungskräften mit Problemen da. Erste Anlaufstelle, ich sage mal ein bisschen kollegiales Coaching, wobei das jetzt eher der wissenschaftliche Begriff. Und uns ist, oder mir persönlich ist durchaus bekannt, dass Burnouts und so weiter, dass das eine Tagesordnung ist. Das sind nämlich genau dann die Menschen, die mit dem Druck nicht umgehen können oder mit teilweise auch mit ihrem eigenen Anspruch nicht mehr. Das ist gar nicht so sehr der Druck von außen, sondern oft auch der Druck von innen. Ja. Der entscheidend auch dieses Fünkchen dann oder dieses Tröpfchen oder das Fass zum Überlaufen gerät. Insofern sehr wichtig. Ich habe eben von Selbstreflexion gesprochen und finde ich auch einen wichtigen Punkt diesbezüglich. Und ich glaube, insgesamt ist auch die Frage, wie geht man selber damit um, um halt eine gewisse Resilienz zu entwickeln? Also wie stell ich mich da auf? Ich hatte eben davon gesprochen, schaue dir deine Themen an und gehe mit Demut an deine Aufgabe ran und mit Dankbarkeit. Dankbarkeit halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Dankbar zu sein, was auch für mich ein wichtiger Punkt ist, weil zu uns kommen ja nicht die Führungskräfte, die sagen, toller Chef, tolle Mitarbeiter, super Zielerreichung, tolle Gehaltserhöhung. Sondern das ist ja genau der negative Impact, der mehr kommt, weil dafür sind wir ja da. Und das ist ja nicht ganz ungefährlich, selber dann immer sehr viel negative Energie, ich habe eben von negativer Energie gesprochen, die wir aber nicht eliminieren können, weil es ja unsere Institution und mich dann gibt, um diesem Kollegen, der Kollegin zu helfen. Also musst du ja eine Strategie entwickeln, um das nicht an dich ranzulassen. Für mich ist Dankbarkeit ein wichtiger Punkt. Ich habe das auch mal bewusst gelernt. Ich weiß gar nicht mehr von wem so genau, dass man da auch nochmal sehr intensiv drauf schauen kann. Und einfach am Tag mal zu überlegen, am Abend zu überlegen, wofür bist du eigentlich dankbar? Ja, es gibt jetzt so große Diskussionen im Rahmen der Energiekrise. Unsere Büros sind jetzt alle nur noch auf 19 Grad geheizt. Und das ist eine ganz große Katastrophe. Und demonstrativ kommen da Menschen mit Schal und Handschuhen ins Büro, wo ich sage, Leute, schaut mal woanders hin, wie es den Menschen gerade geht, und relativiert das mal. Und dann seid ihr dankbar, dass ihr morgens die warme Dusche habt. Das sind ja Selbstverständlichkeiten. Die machen wir uns ja nicht immer jeden Tag bewusst. Aber ich finde, wenn man sich sie immer bewusst macht, und wenn es so 5 bis 10 Minuten sind am Abend, dann sieht man mal, für wie viel Kleinigkeit man dankbar sein kann. Und du kriegst sofort, also das, so geht es mir, dann sofort eine andere Grundstimmung. Und kannst diesen ganzen negativen Ballast in relativ kurzer Zeit, also ich kann das zumindest, auch wieder umwandeln. Und das ist für mich ein großes Thema, gehört auch mit zur Achtsamkeit dazu. Ja, absolut, ja. Diese Standortbestimmungen, ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mit jemandem gesprochen, der hat mir auch einen guten Tipp gegeben, der gesagt, Mensch, wenn, ne, es ist ja so, in dieser Corona-Zeit mit sehr viel virtuellem Arbeiten und Webex und Zoom und Microsoft Teams-Konferenzen, immer im Stundentakt, jede Stunde fängt ein anderes Meeting an, dann übersetzt du das wieder in die herkömmliche Arbeitswelt. Das funktioniert ja schon gar nicht mit Meetingraumwechsel und so weiter, aber du hast ja dann hybride Meetings, die laufen genauso, immer zu sagen, komm, du hast immer dazwischen 5 bis 10 Minuten Zeit, plan die nicht ein, sondern plan die einfach aus, also plan dir deine eine Auszeit und atme einfach durch und stell dich dann mental aufs nächste Thema ein, ansonsten bist du ja nur noch sozusagen in dem Hamsterrad und du meinst, du wärst auf der Karriereleiter, aber es ist leider nur das Hamsterrad.
Ja, das ist eine total praktische Anwendung von Achtsamkeit, und das Thema Dankbarkeit ist so kraftvoll. Es gibt ja berühmte oder sehr eindrückliche Studien zum Thema Dankbarkeit, wo beispielsweise eine Gruppe einmal pro Woche einfach 3 bis 5 Dinge aufschreibt, wofür sie dankbar sind, und die Kontrollgruppe nur 3 bis 5 Dinge, die sie mal gemacht hat in der Woche. Auch eine sehr gute Beschäftigung. Und die Gruppe, die die Dinge aufschreibt, für die sie dankbar sind, scoret im Happiness-Index fast 25% höher nach ungefähr 8 Wochen. Also sehr kraftvoll. Ich möchte aber nochmal was eingehen, was du gesagt hast, und zwar das Thema Negativität. Ich finde es total spannend, dass du die Aufgabe der Führungskraft auch mal so definierst. Ganz ehrlich, ich bin auch Führungskraft in unserem Unternehmen und ich finde, das bereichert mich, ehrlich gesagt, das so zu betrachten, dass ich dafür da bin, eben diese Negativität zu absorbieren. Ja? Weil mir tut es manchmal auch weh, wenn Mitarbeiter negativ sind, weil ich mich auch irgendwie manchmal persönlich angegriffen fühle oder das Gefühl habe, eigentlich sollte man vielleicht dankbar sein. Gab es, und das ist eigentlich meine Frage, gab es in deinem Leben auch Momente, wo es dir zu viel wurde, wo du eine persönliche Niederlage erlitten hast? Denn daraus können wir oft am meisten lernen, wenn du es da vielleicht einlassen möchtest, weiß ich nicht, ob das okay ist für dich.
Ja, das gab es natürlich auch. Und ich sage immer auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich berate, wenn es einen Knick in der Karriere gibt, dann ist immer die Langfristbilanz entscheidend. Das ist wie beim Aktienkurs. Ja, schau da bitte nicht im Jahr drauf, schau da in 10 Jahren drauf. Und wenn du hier gestartet bist, dann kann sein, dass du mal hier warst. Und dann bist du hier und wenn du am Ende hier bist, hast du immer noch eine positive Bilanz. Das ist dann immer schön, gut und einfach gesagt, wenn es andere betrifft. Wenn es einen selber betrifft, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte auch eine sehr, sehr grenzwertige Erfahrung, als ich in meiner ersten Geschäftsführerposition war. Das war damals in der Shop-Gesellschaft. Da gab es die Ausgründung der, vielleicht kennt das noch, T-Punkte, also Telekom-Shops-Organisation. Ja. Wir hatten ganz viele Shops in Deutschland, 1.000 Shops und 5.000, 6.000 Mitarbeiter. Ich durfte dann Geschäftsführung, Vertrieb, nach der Ausgründung wurde dann die Geschäftsführung besetzt. Und da gab es dann auch Situationen in so einer Geschäftsführung, dann kommst du dann in Dimensionen, wo du auch dann erstmalig lernst, so im Haifischteich dich zu bewegen. Und da gab es dann auch Intrigen und ganz schwierige Dinge, die dann auch durch Vorgesetzte, die Kollegen haben sich gut verstanden. Es gab dann einen Vorgesetzten von extern, das war sehr schwierig mit dem Kollegen, sich zu arrangieren, weil das einfach, ja, ich sag mal, das war so ein egozentrischer Typ, der nur auf sich bezogen war. Damit konnte ich dann sehr schlecht umgehen, ja, weil das dann auch teilweise, ja, ich sag mal, nicht immer in die, da habe ich auch Ehrlichkeitsthemen, also die Ehrlichkeit vermisst habe und auch das Teamplay, ja, also da ging es dann wirklich um Machtkämpfe. Habe ich dann sehr schwer getan, bis hin dann, dass die Geschäftsführung von 4 Geschäftsführern auf 3 reduziert wurde und meine Funktion wegfiel damals. Also das so konfrontiert wurde, okay. Du spielst jetzt nicht mehr mit, das war eine ganz grenzwertige Erfahrung und dann auch wieder neue Felder zu finden, dich selber wieder sozusagen zu motivieren, zu sagen, okay, du willst hier in diesem Unternehmen weiterarbeiten und musst dann auf eine andere Position, vielleicht mit weniger Ansehen, mit weniger Einfluss, mit weniger Macht, mit weniger, vielleicht am Anfang erstmal Spaß zu gehen, weil mir das damals sehr viel Spaß gemacht hat, also grundsätzlich die Arbeit. Also das ist dann schon schwierig, damit umzugehen, das habe ich auch erfahren, hätte dann auch mal jemanden gebraucht, um darüber zu reden. Hab dann auch teilweise auch mit Kollegen, ja, auch mit Freunden darüber gesprochen, die gesagt haben, okay, komm, pass auf, Leben geht weiter. Ist natürlich immer, man kann nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens sein, also die üblichen Sprüche, die jeder so kennt. Das war wirklich schwierig. Mir ist dann gelungen, auch wieder mit Netzwerk und auch wieder im Unternehmen übrigens die Person, um die es da ging, die war dann ein halbes Jahr später weg, weil die dann auch nicht mehr auf dieser Position weiter geduldet wurde oder sozusagen nach außen weiterentwickelt wurde. Insofern setzt sich das langfristig dann wieder doch durch, dass man da seine Werte und seine Haltung und seine Attitude eigentlich treu bleibt, weil das sehr wichtig war. Und übrigens, Gerechtigkeitsempfinden ist bei mir auch ein großes Thema. Ja. Wenn es dann ungerecht zugeht und dann auch selber du Teil dieser Ungerechtigkeit bist, was du dann fühlst, dann hört es bei mir auch meistens dann auf, dann ist die Grenze erreicht, dann ist dann nicht mehr schön ist.
Spannend, ich merke, dass glaube ich, auf deiner Reise in diesen 35 Jahren das Thema Menschen und Netzwerk ganz stark ist. Ich glaube, das ist etwas, was dich trägt, was dir Energie gibt. Wenn wir die Resilienzforschung anschauen, dann gibt es so viele Betrachtungsweisen. Aber ich glaube, die Forschung ist sich insgesamt einig, dass 4 Säulen, 4 Dimensionen ganz entscheidend sind für unsere Resilienz, für also die psychologische Widerstandskraft, für unsere Fähigkeit, wieder aufzustehen, wenn wir umgefallen sind. Und das ist ja so wichtig. Also einerseits der mentale Aspekt, darüber haben wir gesprochen. Die Fähigkeit, präsent zu sein, wenn es tobt, wenn die Welt für uns am Zusammenbrechen ist. Auch das Thema Mindset. Ja. Zug fährt ab vor der Nase. Bedeutet das, dass die ganze Welt gegen mich ist? Oder ist das einfach...
Möchte ich einen roten Apfel oder längst Supermarktkasse?
Genau. Oder ist es einfach eine Herausforderung? Und auch das Gefühl, eine Zukunft zu haben. Ne? So das Gefühl von einen Nordstern zu haben, einen Traum zu haben. All das im Bereich vom Thema Mindset. Dann der Bereich Körper. Man sagt ja heute, Sitting is the new smoking. Und der Forschung sagte, wir Deutschen sitzen 8,5 Stunden pro Tag, meistens vor dem Bildschirm. Und wenn wir mehr als 6 Stunden sitzen, ist das eigentlich schon sehr, sehr gefährlich für unsere Gesundheit. Also der körperliche Aspekt, dann der soziale. Und ich glaube, das ist für dich ein ganz, ganz wichtiger Anker. Forschungsergebnisse zeigen heute, wenn wir schon nur einen Freund haben oder Freundin, ein Mensch, wo wir unser Herz wirklich öffnen können und wo wir das Gefühl haben, aufgehoben zu sein und gehört zu sein und angenommen zu sein, reduziert das die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, schon sehr, sehr drastisch. Und dann der Bereich der Sinnhaftigkeit. Ja? Also das Gefühl, Teil zu sein von etwas, vielleicht auch in Bezug zu uns selbst, unseren Werten, wie du gesagt hast. Aber auch bei der Arbeit, das Gefühl, was sinnvoll ist zu tun bei der Arbeit. Eine McKinsey-Studie zeigt, dass wenn wir das erleben, dass wir fast 5-mal höheres Wohlbefinden erleben, aber auch viel, viel mehr Engagement. Also mentales, der Bereich Körper, soziale Sinnhaftigkeit. Was würdest du sagen, ist so, was sind deine größten Kraftquellen? Ist es das Soziale?
Also würde ich schon sagen, ja. Soziale spielt bei mir eine sehr große Rolle. Ja. Irgendwann habe ich dann auch für mich entschieden, ich will meine Erfahrungen und meine ganzen Dinge, die mich so bewegen oder die ich erfahren oder erlebt habe, weitergeben können und damit anderen Leuten zu helfen in der Wirtschaft. Ich mache das ja hier im Unternehmen zum einen. Das ist jetzt noch nicht mehr mit großen Karrieresprüngen dann verbunden. Kann man sich auch vorstellen, wenn man sich mal so, ob wir so einen Weg entschieden hat, dass das jetzt nicht dazu führt, dass man jetzt entsprechend dann, man muss ja auch Zeit dafür aufwenden, dass man jetzt irgendwie das als Karriereförderer hat. Aber ihm bringt das unwahrscheinlich viel, Menschen zu helfen und die dann sagen, also selbst wenn man nur das Schlimmste verhindert hat und dann diese einfach ein Dankeschön bekommt von dem Gegenüber, du hast mir auf jeden Fall in der richtigen Zeit oder in einer schwierigen Zeit weitergeholfen, selbst nur mit dem Gespräch. Da gab es jetzt noch gar nicht großartig eine Lösung oder so, sondern nur mit dem Gespräch. Ist das, bringt mir das persönlich unwahrscheinlich viel. Insofern dreht sich dann auch dieser negative Impact immer dann für mich persönlich in einen positiven Impact wieder um. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das war dann auch meine, wirklich auch so ein Stück weit meine Motivation, über das Unternehmen hinaus jetzt auch der Gesellschaft was zurückzugeben, in dieses Ehrenamt zu gehen. Das ist ja ein unbezahltes Ehrenamt, da als Präsident des Deutschen Führungskräfteverbandes unterwegs zu sein, um halt diese ganze Thematik auf andere Füße nochmal zu stellen, auf politischere Füße. Wir sind da sehr stark im politischen Umfeld dann unterwegs für diese Themen. Übrigens dann auch breiter für mit dem Fokus auf andere Unternehmen, andere Branchen, ganz spannend. Ne? Was macht eigentlich eine Chemiebranche? Was macht eine Automobilbranche? Was macht die Industrie? Also da auch nochmal ein Stück weit einen größeren Scope zu kriegen, das ist für mich schon sehr wichtig gewesen. Dieses Netzwerk und auch dieses Teil eines Ganzen sein. Für mich ist es aber wichtig, Teil eines Teams zu sein und kein Einzelkämpfer. Das kann ich auch nur bestätigen, was die Forschung sagt. Wenn du Teil des Netzwerkes bist und nicht außerhalb stehst, macht das extrem viel aus. Und das mit den Freunden kann ich auch bestätigen. Bewahre dir einige wenige Freunde über Jahre, über Jahrzehnte, eigentlich sogar schon von Anfang an als Kind und Schulzeit habe ich teilweise einige Freunde, die heute noch mit mir zusammen unterwegs sind. Zwar dann seltener, aber immerhin gibt es die doch. Und die wird es dann hoffentlich auch geben, wenn ich außerhalb des Berufslebens stehe. Insofern, das ist auch eine wichtige Geschichte. Bewahr dir deinen Freundeskreis. Ja. Oder bewahr dir einen Freundeskreis. Das muss ja nicht immer der gleiche sein. Der verändert sich ein Stück weit über die Lebensjahre. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja, klasse. Jetzt, die letzte Frage ist eine sehr persönliche. Und zwar haben wir ja begonnen mit der Idee, dass du 1988 zur Deutschen Telekom gekommen bist, da war es eben, die Welt noch eine ganz andere war.
Die Faxgerätezeit.
Und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass du deinem alten Ego, dass du dir selbst gegenüber sitzen würdest, wenn ich der Roland vor 25 Jahren, vor 35 Jahren wäre, was würdest du dir selber raten, zurückblickend auf dieses Leben, was du geführt hast, beruflich, privat, was würdest du dir selber raten und damit vielleicht auch anderen Menschen, um eben das Leben gut gestalten zu können?
Also ich würde mir vor allen Dingen raten, früher das Leben bewusster zu leben. Also ich habe mein Leben gerade so am Anfang der Karriere sehr fokussiert gelebt und sehr einseitig im Grunde genommen gelebt. Mach dir klar, dass es mehr gibt außer Job und Karriere. Das würde ich mir früher bewusster, also würde ich mir heute früher bewusster machen als Tipp, als Rat. Das ist das eine. Dann für mich persönlich, wenn ich das nochmal zurückdrehen könnte, würde ich zum Beispiel, was ich nie erfahren habe, weil ich immer in Deutschland gearbeitet habe, internationale Erfahrungen sammeln wollen. Also irgendwo mal im Ausland zu studieren oder mal im Ausland zu arbeiten, das ist mir immer nur temporär für Tage, Wochen mal gelungen, aber nicht jetzt richtig internationale Erfahrungen sammeln zu können. Ich glaube, das halte ich heute für eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung auch, um halt sich als Persönlichkeit zu entwickeln. Schau mal auf andere Länder, andere Gesellschaften. Das würde ich schon sagen. Und vielleicht auch mal früher darüber nachzudenken, was will ich eigentlich hier hinterlassen? Was ist mein persönliches Vermächtnis? Was ist eigentlich mein Grundziel, das ich verfolge, was dann sein soll, wofür ich das eigentlich alles mache? Ich weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema, was im Alter mit mehr Bewusstsein dann dazu kommt, darüber nachzudenken. Das mal eher zu denken, um die Weichen vielleicht früher in so eine Richtung zu stellen. Also ich erfahre das jetzt ja mit Enkelkindern, ich bin ja jetzt auch im relativ jungen Alter mit Enkelkindern gesegnet und es ist Wahnsinn, wenn man das viel sich bewusster macht, was diese kleinen Menschen aufnehmen und wie die begeistern sind. Bei meinen eigenen Kindern war ich da vielleicht viel zu sehr abgelenkt, mich darauf zu konzentrieren, nicht so bewusst vielleicht mich darauf einstellen zu können. Das ist schon Wahnsinn. Also mach dir viele Sachen mehr und früher bewusst. Das wäre so mein Grundtipp, den ich so zum Abschluss geben würde.
Also Bewusstsein und also diese Perspektive, das Warum und nicht nur das Was in den Vordergrund stellen, diese Sinnhaftigkeit.
Und vielleicht noch eins, das hängt damit natürlich zusammen, auch das gesünder Leben. Also was ich überlegt habe, wie wenig ich gerade in früheren Zeiten geschlafen habe, weil ich dann bis 1-2 Uhr nachts gearbeitet habe. Das gehört ja mit dazu, zu sagen, es gibt mehr als nur Karriere. Da waren die Nächte sehr, sehr kurz. Heute sind sie sehr, sehr kurz, weil ich halt irgendwie früher wach werde und nicht mehr schlafen kann. Aber das ist dann eher die senile Bettflucht dann heute. Aber mach dir auch bewusst, baue deine Gesundheitsdinge besser ins Leben ein. Und ich meine, das ist ja auch heutzutage gar kein Problem mehr, auch das zu arrangieren irgendwie. Man muss es nur wirklich tun. Und das ist auch noch mein Room for Improvement, ehrlich gesagt.
Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir viele bewegte Momente, in denen du innerlich und im Äußeren bewegen kannst.
Danke.
Mich hat sicherlich unser Gespräch bewegt. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch euch allen, den Zuhörern des Podcasts Learning from Leaders. Hat mich sehr gefreut, Roland, dich hier zu haben.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass ihr zuschaut. Stay tuned. Drückt den Like-Button, subscribe zum Telex-Podcast und bis bald. Herzlichen Dank.